Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext zu diesem heutigen Ostermontag steht nach der Ordnung unserer Kirche im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige von euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid auch ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Herr Jesus Christus, du bist der Erste, der auferstanden ist. Und wir danken dir, dass du uns nach dir ziehst, sodass wir Anteil haben an dir schon jetzt. Und auch einst das ewige Leben. Amen. Glaubt man den Umfragen, liebe Gemeinde, so wissen mehr als 50% der Bevölkerung, was an Ostern gefeiert wird. Die Auferstehung Jesu Christi. Doch nach Aussagen des Marktforschungsunternehmens BFK vor Ostern hätte Christus sich eigentlich gar nicht so viel Mühe machen müssen. Mehr als 64% der Befragten glaubten nämlich nicht an ein Weiterleben nach dem Tod. An die Vergebung der Sünden, Auferstehung von den Toten und das ewige Leben glauben gar nur 35%. Im Grunde ganz erstaunlich, da 2/3 der Deutschen einer christlichen Konfession doch angehören. Denn obwohl rund 2/3 der Deutschen nicht an die Auferstehung glauben, hofft rund jeder Zweite, nach dem Tod Menschen wiederzusehen, die ihm nahe gestanden haben. Aber dazu wäre die Auferstehung eine notwendige Bedingung. Man stelle sich vor, liebe Gemeinde, was die Befragten Augen machen werden, wenn sie nach dem Tod nicht nur die Verwandten, sondern wenn sie den Auferstandenen lebendig, leibhaftig zu Gesicht bekommen. Deshalb, liebe Gemeinde, wie steht es? Wie steht es mit Ihrem Glauben auf die Auferstehung, an die Auferstehung? Laut dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth hängt an dieser Frage nach der Auferstehung ja die ganze Existenz des christlichen Glaubens. Oder, wenn man so möchte, aus heutiger Sicht betrachtet, an der Frage der Auferstehung entscheidet sich die Existenz des Christentums. Ohne die Auferstehung Jesu Christi gäbe es kein Christentum. Das Geschehen am Kreuz von Golgatha, das Leiden, das Sterben Jesu am Karfreitag, das hätte keine wirkliche Bedeutung, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre. All das, worauf wir unseren Glauben gründen, unsere Hoffnung setzen, wäre ohne die Auferstehung Jesu vergeblich. Die Predigt von Jesus wäre vergeblich, die Hoffnung auf die Vergebung der Sünden wäre vergeblich, die Hoffnung auf ein ewiges Leben wäre ebenso vergeblich. Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann könnten wir nur um einen lieben Verstorbenen trauern, aber nicht auf einen lebendigen Gott bauen, der sich in der Auferstehung Jesu bezeugt hätte. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann hieße es mit Recht, wie Friedrich Nietzsche es so gesagt hat in einem Vers, Gott ist tot. Und wie es bis heute von so vielen noch immer behauptet wird. Aber am Kreuz, dahing. Und im Grabe lag nicht der gute Mensch Jesus, sondern eben der Sohn Gottes. Des Gottes, der sich uns offenbart hat in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wäre also Jesus im Tod geblieben, dann wäre die Einheit Gottes zerstört. Gott wäre nicht der dreieinige Gott. Und wäre Jesus tot, dann wäre Gott tot. Denn Jesus ist wahrer Gott. Ein toter Gott könnte nicht die Verheißungen erfüllen, die er uns in seinem Wort und in Jesus Christus dann auch gegeben hätte. Dann wären wir, so wie der Apostel Paulus richtig sagt, die elendesten unter allen Menschen, betrogen nämlich und enttäuscht. Sie verstehen, liebe Gemeinde, dass es gerade bei der Botschaft von der Auferstehung Jesu so oft darum geht und wo so vieles versucht wird, als sei sie nicht geschehen. Schon in der Osterbotschaft im Matthäusevangelium, da wird berichtet, dass die hohen Priester die Lüge verbreiten ließen, Jesus sei nicht auferstanden, das Grab sei leer, eben weil die Jünger heimlich den Leichnam hinweggetragen hätten. Und dieser Versuch, die Auferstehung Jesu zu leugnen, die zieht sich durch die 2000 Jahre Geschichte des Christentums. Eine Auferstehung von den Toten ist wissenschaftlich unmöglich, sagen die einen. Und die anderen, die sagen, ja, ja, Jesus, er lebt weiter, er lebt geistig weiter in seinen Werken, in seinen Worten, ähnlich wie manche Menschen in ihren Werken weiterleben. Dem setzt der Apostel Paulus sein entschiedenes Glaubensbekenntnis entgegen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und er sagt damit, Jesus ist leiblich auferstanden, so leiblich, dass man ihn sehen, hören und auch anfassen konnte, als er mit seinen Jüngern nach der Auferstehung zusammen war und als er sie belehrt hat und mit ihnen sogar gegessen und getrunken hat. Und das haben nach biblischem Bericht über 500 Menschen gesehen und bezeugt, so wie wir es gestern im Predigttext gehört haben. Damit, liebe Gemeinde, ist doch eigentlich die Auferstehung Jesu das bestbezeugte Ereignis in der antiken Geschichte. Wären die anderen Ereignisse so gut bezeugt, kein Wissenschaftler würde es bestreiten. Nun aber ist Christus auferstanden und ist der erste von denen, die entschlafen sind, so sagt Paulus. Im Grunde eine ganz anmutende Erklärung, denn aus der Bibel wissen wir doch, dass Jesus durchaus nicht der Erste war, der von den Toten auferweckt wurde. Erinnern Sie sich? Im Alten Testament. Da gibt es ja auch Totenauferweckungen. 3 Stück werden uns da berichtet. Eine durch Elia und 2 durch Elisa, die beiden Propheten. Und auch Jesus, da bei Lazarus, hat er ihn auferweckt. Auch den Jüngling zu Nain hat er auferweckt, auch die Tochter des Jairus aus dem Tode herausgerufen. Also ist etwa dem Paulus ein Fehler unterlaufen? Nein, sondern seine Aussage weist darauf hin, dass es bei der Auferstehung Jesu um eine ganz andere Art von Auferstehung gehandelt hat, als die, die bisher stattgefunden haben. Die Evangelien schildern uns, dass Hölle, Tod und Teufel die Widersacher Gottes sind und mit ihm im Streit liegen. Und die bisherigen Totenauferweckungen, die waren im Vergleich anders. Es ging bei ihnen nicht um die Überwindung von Tod, von Hölle und von dem, was entgegensteht dem Leben, sondern um die Erweckung eines Menschen aus dem Tod. Ganz anders aber bei Jesus. Niemand wusste besser, liebe Gemeinde, niemand wusste besser als der Widersacher, als der Satan, wer da im Grabe lag. Es ist der Sohn Gottes, der Sohn des Königs aller Könige, der lebendige Gott. Und deswegen wurde sein Grab nicht nur von den Kriegsknechten bewacht, sondern auch der Teufel, auch seine Mächte hielten den Stein des Grabes fest. Denn sie wussten, wird dieser Jesus aus dem Tode geholt, dann haben wir den Kampf verloren. Dann ist es zu unseren Ungunsten ausgegangen, dieser ganze Streit. Und wie gewaltig, Wie überragend der Sieg Gottes ist, das wird an dem Umstand deutlich, den man dann im Osterevangelium fast überliest. Ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein ab. Liebe Gemeinde, ein einziger Engel kam vom Himmel, wälzte den tonnenschweren Stein ab und ein Wort holte Jesus aus dem Tod heraus. Und damit war es ein für alle Mal entschieden, wer der Todesüberwinder ist. Jesus. Denn er hat ja selbst gesagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und Petrus sagt, dass Jesus in das Totenreich hinabgestiegen ist und den Toten das Evangelium gepredigt hat. Und im Epheserbrief heißt es sogar, dass Jesus das Gefängnis gefangen geführt hat. Und wer den Schlüssel hat, der hat auch die Macht über das Haus. Wer im Totenreich das Evangelium verkündet, der ist der Herr über das Totenreich und er hat das Gefängnis gefangen geführt, der ist auch der Herr über die Gefangenen. Das bedeutet, liebe Gemeinde, Jesus ist nicht in irgendeinem unbewachten Moment aus dem Grab entronnen, sondern er hat dem Tode die Macht genommen. In diesem Sinne ist Jesus der Erste der Auferstandenen, wie Paulus sagt. Der Erste und Einzige, der den Tod überwunden hat, der den Tod besiegt hat und er lebt. Jetzt begreifen Sie vielleicht auch, warum Paulus das ganze Karfreitagsgeschehen eben an die Auferstehung Jesu festbindet. Nur ein lebendiger Gott, nur ein Gott, der über den Tod siegt, kann all das erfüllen, was er an Verheißungen in seinem Wort da gegeben hat und in seinem Sohn Jesus Christus versprochen hat. Nun aber ist Christus auferstanden. In diesem Nun aber, in diesen zwei kleinen Worten, stecken die ganzen Verheißungen Gottes da drin. Ja und Amen. Oh, liebe Gemeinde, führen wir uns einmal einige von den Aussagen von Jesus vor Augen. Da ist das Wort, in dem er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist nicht auf seine Lebenszeit bezogen, sondern das ist auf seine Zeit der Auferstehung bezogen. Oder im Johannesevangelium weiter, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Sondern, jawohl, das ewige Leben haben, schon jetzt. Und das ist das Entscheidende. Wer in Christus ist, wird leben, auch wenn er stirbt. Paulus, er führt zu der zentralen Aussage der Botschaft und er kann sagen, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wissen Sie, warum sich so viele Menschen auch hier in unserem Stadtteil nicht mehr von dem Glauben und auch von dem Evangelium ansprechen lassen? Trotz all den Einladungen, trotz all den Worten, trotz all den Hinweisen, weil sie vom Glauben nur Vorteile für ihr jetziges Leben erwarten, für das Hier und Jetzt, wo sie sagen, was bringt mir das, wenn ich glaube? Was kann ich mir dafür kaufen? Ich komme ganz gut auch ohne Gott aus, so sagen sie in so vielen Gesprächen, mir geht es doch gut und wenn ich einmal in Schwierigkeiten komme, dann wird mir Gott schon irgendwie helfen und überhaupt, was fragen Sie mich, mit Gott bin ich sowieso doch im Reinen. Paulus wundert sich und er sagt, hofft ihr nur in diesem Leben auf Christus, dann fehlt euch das Entscheidende. Dann fehlt euch das, was dann kommt. Dann fehlt euch die Gewissheit, dass mit dem Tod nicht alles aus und vorbei ist. Es fehlt die Gewissheit, dass das Schönste noch kommt, was sonst kein anderer garantieren kann. Wenn Jesus der Herr ist, der Auferweckte, der Lebendige, der auf uns wartet, dann wartet auch das auf uns, was die vielen anderen Versprechen aber nicht halten können. Und das ist das ewige Leben. Jesus, der Einzige, der durch seine Auferstehung das bewiesen hat, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Und darum dürfen wir die biblische Botschaft auch nicht einfach verkürzen, indem wir nur von der Hilfe in Christus in diesem, unserem Leben reden. Es steht eben das Gerettetsein oder es steht das Verlorensein in Ewigkeit auf dem Spiel. Und eben das kann nur Jesus garantieren, der den Tod überwunden hat. Darum, gerettet sein oder verloren sein, das steht auf dem Spiel. Allein Jesus ist das Wichtigste. Und alle, die aus dem Tod erweckt wurden, der Lazarus, der Jüngling von Nain, das Töchterchen des Jairus, sie mussten wieder sterben. Sie mussten wieder ins Grab. Deren Auferweckung war nur eine Verlängerung ihrer Lebenszeit. Aber Jesus, er musste nicht wieder ins Grab. Er fuhr als der lebendige Sohn Gottes zu seinem Vater und sitzt zur Rechten und vertritt uns. Deshalb ist es auch nicht überheblich, wenn wir das Wort Jesu ganz ernst nehmen, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, nur durch ihn erhalten wir dieses ewige Leben. Und was das ist, ewiges Leben, was das beinhaltet? Es ist ein neues Leben, ein vollkommen anderes Leben, ein Leben in der Gegenwart Gottes, jetzt im Glauben und einst im Schauen. Und einst, das ist doch die tröstende und die gewissmachende Hoffnung, einst werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht, werden im Himmel leben, in der Umgebung, in der er Gott auch lebt. Oh, was für Bilder schildert uns da die Bibel von dem, was uns erwartet. Da in der Offenbarung, sie spricht von goldenen Straßen, von Perlentoren, von einem gläsernen Meer, von dem ewigen Licht Gottes und von vielem, vielem mehr. Letztlich Unbeschreibliches, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und Gott wird bei den Menschen wohnen. Unvorstellbar, oder? Und er wird abwischen. Alle Tränen. Gott, der Allmächtige. Ach, liebe Gemeinde, was wird das für ein Augenblick sein, wenn Gott das tun wird? Wessen Tränen wird er abwischen? Natürlich die Tränen derer, die gelitten haben, die benachteiligt, die verfolgt, die verschleppt, die in Kriegen gemartert waren, die Krankheiten gelitten haben. Und dann sagt Jesus etwas. In meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen und ich gehe hin, euch solch eine Wohnung zu bereiten. Wissen Sie, Jesus bereitet diese Wohnung Ihnen, mir, uns vor. Herrlicher, als wir sie uns wünschen und vorstellen können. Ach, werden vielleicht manche von Ihnen sagen, das ist ja ganz schön geschwärmt. Aber wir können uns diese himmlische Herrlichkeit nur in menschlichen Bildern vorstellen und da sie die Bibel so wunderbar beschreibt, wird es uns erlaubt, auch sie auszumalen und vorzustellen. Und dann wird von Jesus auch gesagt, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und Abendmahl mit ihm halten. Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Man stelle sich das mal vor, liebe Gemeinde, eine unendliche Zahl von Heerscharen versammelt zum Abendmahl, zum Mahl mit ihm, dem lebendigen Gott, mit Jesus, dem Erlöser. Und in der Offenbarung, da ist die Rede dann auch ganz folgerichtig von einer Hochzeit, nämlich von einer Hochzeit mit dem Lamm und der Braut der Gemeinde. Jesus führt seine Gemeinde zum Vater und ist mit ihr zusammen in Ewigkeit. Jetzt verstehen Sie vielleicht diesen Satz. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen und nicht auf den Glauben, auf das ewige Leben gewiesen sind und darauf hoffen, dann wären wir die Elendesten unter allen Menschen. Und wo wir verspüren, dass er uns in diesem Leben führt und leitet und er uns doch sagt, zuspricht, ich bin bei euch, ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Oh, das heißt, wir sind nicht allein, er ist bei uns und seine Kraft ist bei uns und wir haben Frieden mit Gott durch die Vergebung unserer Sünden, die Jesus gewirkt hat. Und das Wichtigste, Gehet hin, sagt Jesus. Gehet hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Verkündet das mit euren Lippen, was ihr von mir erfahren habt und was ihr glaubt und wie ich euch euer Herz entbrennen hab lassen. Und wo ihr das weiter sagt, was ich an euch getan habe, die Vergebung eurer Schuld, die Erlösung. Jesus sendet eben nicht einen Engel, um diese Botschaft zu verkünden. Er kommt auch nicht selber, um das zu tun, sondern natürlich, er beruft sie, beruft einen jeden von uns, um diese Botschaft seiner Auferstehung weiterzusagen. Er ist die Osterbotschaft, die neu in uns entzündet wird und die wir weitergeben sollen. Der Dichter Rudolf Alexander Schröder hat einmal ganz drastisch erzählt, was da passiert ist. Einer seiner besten Freunde musste im besten Alter unvorhergesehen sterben und die verzweifelte Familie saß am Abend mit ihm zusammen und immer wieder drehte sich das Gespräch im Kreis, immer nur das Unfassbare, immer nur das Unerklärliche und das so Plötzliche. Und da hat er gesagt, so schreibt er wörtlich, was nützt das ganze Palaver, was nützt die ganze Heulerei, sie helfen nichts und sie helfen niemanden. Kommt denn da niemand auf den wesentlicheren Gedanken? Und da griff er nach dem Neuen Testament und er hat vorgelesen, nichts anderes als die Berichte der Evangelisten von der Auferstehung Jesu. Nur diese, ohne jeden deutenden Zusatz. Und das, so sagt er, hätte dann die Situation ganz von selbst verändert und sie hätten angefangen zu reden, diese Berichte. Atemlose Stille und der Schmerz habe sich gelöst. Die Tränen haben aufgehört, die Herzen haben dann sich aufgetan. Und er, der Dichter, Schröder, hat diese Wende als Wunder, als Geschenk von oben empfunden. Eben dieses Geheimnis weiterzugeben, zu erzählen, hörbar werden zu lassen. Und wenn wir von unserer Sehnsucht, von unserer Hoffnung dann auch erzählen, auf die Auferstehung, dann ist unser Mund, liebe Gemeinde, doch voller Lachen und voller Rühmen und voller Freude, denn wir gehören in die Kette derer, die das Osterlicht, die Osterbotschaft weitergeben und bezeugen, auch an diesem Ostermontag. Und wo wir jubeln darüber, Jesus ist der Lebendige. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.